Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Welche Herausforderungen stellt der Klimawandel an die Wasserwirtschaft? Welche Rolle spielt eigentlich der Wissenstransfer an den Hochschulen? Und wie wichtig ist der Austausch zwischen Lehre, Forschung und Praxis? Einen spannenden Einblick in seine Lehr- und Forschungsaktivitäten an der Fakultät Bauingenieurwesen der Fachhochschule Münster gewährt uns heute Jens Haberkamp. Er ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft. Im Gespräch mit Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel GmbH, geht es dabei neben den persönlichen Erfahrungen auch um den Weg des Wassers sowie Lösungsansätze für die nationalen und globalen Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Herr Professor Haberkamp, Herr Stentrup, ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, gerne.
Ja.
In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich erstmal gefragt, woher kennen Sie beide sich eigentlich?
Ja, eigentlich rein beruflich. Der Professor Haberkamp ist ja an der Fachhochschule Münster im Bereich Siedlungswasserwirtschaft tätig. Das wird er gleich auch noch ein bisschen erklären. Und ich hatte das Vergnügen, als Zweitprüfer bei verschiedenen Bachelor- und Masterarbeiten tätig zu sein. Und der Herr Haberkamp war Erstprüfer und dann hatten wir immer die gemeinsame Ehre, die jeweiligen Abschlussarbeiten der Studierenden zu bewerten und uns nach dem Kolloquium dann auf eine Gesamtnote zu einigen. Aber das ist uns bisher immer sehr gut zusammen gelungen.
Ja, und Herr Professor Haberkamp, Herr Stentrup sagt es gerade schon, Sie sind in Münster tätig. Vielleicht können Sie uns mal einen kurzen Einblick geben in Ihre Tätigkeit. Was lehren Sie? Was kann man bei Ihnen lernen?
Ja, ich bin in Münster am Fachbereich Bauingenieurwesen für das Lehrgebiet Siedlungswasserwirtschaft zuständig. Das heißt, alles rund um die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Das sind so meine Schwerpunktthemen. Und wir haben in Münster die glückliche Situation, dass wir innerhalb des Fachbereichs Bauingenieurwesen tatsächlich drei Kollegen sind, die sich nur um den Wasserbereich kümmern. Das heißt, neben mir mit der Siedlungswasserwirtschaft haben wir da noch einen Kollegen, der den klassischen Wasserbau lehrt, Wasserbau und Hydromechanik, und einen Kollegen, der sich um die Wasserwirtschaft und Siedlungsentwässerung kümmert.
Das heißt, mit welchen Herausforderungen befassen Sie sich konkret?
Bei mir dreht es sich schwerpunktmäßig einerseits um die Trinkwasserversorgung. Das heißt, wie bekomme ich qualitativ einwandfreies Wasser zu jeder Zeit mit ausreichend Druck zu den Häusern, zu den Haushalten, zu den Verbrauchern. Das heißt, da geht es um diesen ganzen Bogen von der Wassergewinnung aus der Natur, aus natürlichen Ressourcen über die Aufbereitung, die Speicherung bis hin zur Verteilung zu den Haushalten. Dann wird das Wasser in den Häusern gebraucht. Das ist nicht mein Part. Das ist Gebäudetechnik, die ganzen Hausinstallationen. Aber sobald das Ganze dann als Abwasser wieder die Häuser verlässt und in der öffentlichen Kanalisation landet, da greift mein Lehrgebiet dann wieder. Das heißt, da geht es dann um die Ableitung des Abwassers zu einer Kläranlage und da dann vor allen Dingen um die Aufbereitung dahingehend, dass das behandelte Wasser oder behandelte Abwasser dann schadlos in die Natur entlassen werden kann.
Lehren Sie denn gerade in Präsenz? Wie sieht das im Moment der Kontakt mit Ihren Studenten aus?
Also das Wintersemester beginnt bei uns am kommenden Montag und ich darf tatsächlich ab Montag um 7:45 wieder in echt mit meinen Studierenden im Hörsaal stehen. Und darüber freue ich mich wirklich riesig, weil die letzten 1,5 Jahre in Sachen Lehre wirklich, ich will nicht übertreiben, aber es war eine Katastrophe waren. Das Allermeiste lief wie in den meisten Bereichen digital, auf digitalem Wege, und da geht unglaublich viel bei verloren. Man hat keinen direkten Kontakt mehr miteinander, man kann kaum eine gemeinsame Beziehungsebene aufbauen.
Herr Stentrup, Sie sind ja auch Gastdozent in Wuppertal. Hatten Sie in den vergangenen Monaten dann auch mit digitalen Lehrveranstaltungen zu kämpfen und wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja gut, ich nenne es mal Gastspiel an der Uni Wuppertal beschränkt sich ja auf eine Vorlesung im Bereich oder in einem berufsbegleitenden Masterstudiengang für Baubetrieb. Das heißt, da bin ich eigentlich nur einmal im Jahr tätig. Das war aber natürlich auch letztes Jahr während des Corona-Lockdowns auch als Videovorlesung. Das war natürlich anstrengend, sowohl für mich und ich vermute eben auch für die Studierenden. das war einfach das Schöne, was man davor hatte in Präsenz, zumindest bei meinen Studierenden ist das so, da kommt man in den Raum und man merkt so richtig die Energie, die da ist. Da sitzen motivierte junge Männer und Frauen, die wollen was erreichen, die wollen was lernen und das merkt man, wenn man den Raum betritt.
Ja, Corona ist so eine Herausforderung unserer Zeit, aber wir haben ja auch noch viele andere nationale und globale Herausforderungen, auch beim Thema Wasser. Herr Professor Haberkamp, welche sehen Sie da neben der aktuellen Hochwassergeschichte und die uns sicherlich allen präsent ist?
Also wir haben nicht nur hier logischerweise mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen, sondern da geht es uns hier in Deutschland, in Mitteleuropa noch verhältnismäßig gut. Trotz allem, was in den letzten Monaten passiert ist, global gesehen sind die Folgen des Klimawandels in Bezug auf die Wasserwirtschaft oder generell auf das Medium Wasser, auf die Ressource Wasser ganz dramatisch. Ein ganz großes Problem ist, dass die Wasserressourcen auf der Welt sehr ungleich verteilt sind. Das heißt, es gibt Regionen, die leiden unglaublich unter Wassermangel. Die hatten schon immer mit Wassermangel zu kämpfen. Aber die Folgen des Klimawandels, die verschärfen dieses Problem noch. Und andere Regionen, die sind tendenziell relativ feucht, die leiden wiederum unter zunehmenden stärkeren Niederschlägen. Ich habe eine Zahl nur gefunden, ich will jetzt hier nicht mit Zahlen um mich hauen, aber 2/3 der Weltbevölkerung leiden mindestens einen Monat im Jahr unter ganz schwerer Wasserknappheit. 2/3 der Weltbevölkerung. Das spiegelt, glaube ich, schon mal ganz gut wider, wie sehr die Ressource Wasser auf der Welt wirklich eine Mangelware ist. Bevor ich an der Fachhochschule Münster angefangen habe, da habe ich in einem Ingenieurbüro in Berlin gearbeitet und war da schwerpunktmäßig für Auslandsprojekte im Mittleren Osten zuständig. Und da hatte ich ein sehr schönes Projekt im Iran, in Isfahan. Das ist so im zentralen Iran auf 1500 Meter Höhe gelegen, so eine Hochebene. Und die Stadt Isfahan leidet seit Jahren unter einer ganz enormen Wasserknappheit. Und diese Siedlung wurde damals gegründet, weil da ein sehr großer Fluss durchfließt. Und man muss jetzt sagen, durchfloss, weil der Fluss, der ist ausgetrocknet. Der führt schlicht und einfach über weite Strecken des Jahres kein Wasser mehr. Diese ganze Stadt hat sich um diesen Fluss angesiedelt. Und da sind tolle Brücken, tolle Bauwerke über diesen Fluss rüber. Aber da ist schlicht und einfach kein Tropfen Wasser mehr da drin. Das Wasser, was früher den Fluss gespeist hat, das reicht gerade noch so eben, um die Bevölkerung damit Wasser zu versorgen und um die Industrie mit Wasser auszustatten. Aber es bleibt nichts mehr übrig für die Landwirte zum Beispiel, die auch immer darauf zurückgegriffen haben, um ihre Felder zu bewässern.
Und was war dann Ihre konkrete Aufgabe bei dem Projekt? Also haben Sie probiert, da Wege zu entwickeln, wie, sage ich mal, der Wasserstand wieder erhöht wird oder wie man das Wasser, was vorhanden ist, das wenige besser verteilen kann?
Ja, letzteres vor allen Dingen. Also es ging, das Ganze war ein Forschungsprojekt, was vom Bundesforschungsministerium finanziert wurde. Da ging es um sogenanntes integriertes Wasserressourcenmanagement. Und letztlich ist das, was Sie gerade sagten, das bringt es genau auf den Punkt. Also es ging darum, das wenige Wasser, was noch vorhanden war, so zu verteilen und so effizient zu nutzen, dass alle, die Wasser benötigen in dieser Region, also sprich nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die industriellen Nutzer und die Landwirte, dass für alle genügend Wasser da ist. Und mein spezieller Teil, der drehte sich in dem Fall um die Wiederverwendung von dem Wasser aus einer ganz großen Kläranlage dort. Das ist das Schöne an Abwasser. Abwasser fällt immer an. Jeden Tag im Jahr in ausreichend, also in relativ großer Menge. Und da ging es halt darum, die Kläranlage so weit zu ertüchtigen, dass das aufbereitete Abwasser gefahrlos von den Landwirten verwendet werden konnte.
Mhm. Herr Stentrup, wenn wir jetzt mal so einen Blick auf Deutschland werfen oder hier auf unsere direkte kommunale Struktur, wie gut sind wir aufgestellt, was den Einsatz des Wassers angeht? Oder beziehungsweise wie viel geht uns eventuell auch verloren, weil Kanalisation oder Ähnliches nicht so funktioniert, wie es ideal sein sollte?
Na gut, es gibt ja belastbare Zahlen von der DWA. dass also ca. 100.000 Kilometer Kanalnetz in Deutschland schadhaft sind, mit unterschiedlichen Schadensausprägungen. Jetzt gibt es keine parallel belastbaren Zahlen, wie viel davon jetzt unterhalb des Grundwasserspiegels und wie viel überhalb des Grundwasserspiegels liegen. Das heißt, wenn ein kaputter Kanal oberhalb vom Grundwasser liegt, dann exfiltriert natürlich Abwasser womöglich in Erde und Grundwasser. Wenn der kaputte Kanal unterhalb des Grundwasserspiegels liegt, dann funktioniert der wie eine Drainage. Das heißt, da plätschert das Grundwasser oder das Schichtenwasser rein und wird dann zur Kläranlage mittransportiert und da dann noch für teures Geld mit aufbereitet. Also auch irgendwie Ressourcenverschwendung dann im doppelten Sinn, weil wir klares Grundwasser nochmal durch die Kläranlage schicken müssen. Genaue Zahlen, ich kenne sie jetzt nicht, die wird es auch irgendwo geben bei der DWA, wie groß der Fremdwassereintrag ist, aber beides ist ein Problem. Also sowohl die Exfiltration von Abwasser will man nicht, will ich jetzt auch keine Partei für irgendwen ergreifen, aber Thema Nitrat im Grundwasser, da zeigt man natürlich schnell mit dem Finger auf die Landwirtschaft. Aber wir wissen, wir haben 100.000 kaputte Kanalkilometer und da wird auch Nitrat ins Grundwasser und in die Erde gelangen. So, ne, und im Umkehrschluss gibt es auch tolle Beispiele, wenn man seine Kanäle dicht hat. Die Stadtentwässerung Göttingen zeigt das seit den 90er Jahren. Die haben also das Abwasseraufkommen in den Kläranlagen deutlich reduzieren können, indem sie ihr ganzes Netz hochwertig dicht gemacht haben. Als Resultat konnten dann auch die Abwassergebühren gesenkt werden, weil eben die Kläranlage dann effizienter betrieben werden konnte.
Ist Göttingen so eine Modellstadt, wo man sagt, das ist so Vorzeigekanalisation?
Ja, sicherlich eine Vorzeigekanalisation. Da hat einfach das Zusammenspiel aus engagierten Ingenieuren in der Stadtentwässerung und der Lokalpolitik, denke ich, gut funktioniert. Das hat sicherlich damals auch nicht jedem gefallen, aber die können die Erfolge heute vorweisen.
Wie müssten wir denn unsere kommunale Infrastruktur und auch die Stadtplanung besser auf den Klimawandel ausrichten?
Aus meiner Sicht, was ich so mitbekomme, auch aus anderen Baubereichen, ist es heute schon so, dass die Kommunen bei größeren Bauprojekten oder auch bei eigenen Neubaugebieten entsprechende Rückhaltemöglichkeiten und Drosselvorrichtungen und dergleichen mit einplanen, die auch bauen lassen. Problematisch wird es natürlich in Innenstadtbereichen, wo ich nur eingeschränkten Platz habe. Da kann man dann noch versuchen, irgendwo bei so einem Neubauprojekt im Innenstadtbereich irgendwo vielleicht eine Rigole oder was weiß ich was, so Regenwasserfassung mit vorzusehen. Aber wenn ich so richtig in der Großstadt im Stadtzentrum bin, habe ich da häufig auch nicht den Platz. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Thema Wohnungsbau und gestiegene Immobilienpreise und Baukosten ist ja natürlich jetzt auch gerade vor der Bundestagswahl noch in aller Munde. Diese Maßnahmen führen natürlich gleichzeitig auch zu gestiegenen Baukosten, weil das kostet ja alles irgendwo auch Geld. Und an einer Seite muss man halt diese Kröte schlucken. Entweder sieht man Rückhalte- oder Drosselmöglichkeiten vor, das kostet Geld und hat natürlich auch Vorteile und Notwendigkeiten. Andersherum, wenn ich günstig bauen will, dann versucht vielleicht der ein oder andere Investor da auch drum herum zu kommen. Das ist so ein kleiner Spagat.
Wenn ich da einhaken darf, das große Problem in unseren heutigen städtischen Infrastrukturen ist, dass das Wasser, was als Regenwasser auf die Erde trifft, nicht mehr an Ort und Stelle versickern kann, sondern dass es aufgefangen werden muss, um es aus diesen Siedlungsräumen möglichst schadlos abzuleiten. Das passiert ja über Kanalisation in der Regel und das führt zu zweierlei Problemen. Einerseits hat jede Kanalisation nur ein begrenztes Fassungsvermögen. Das heißt, ab einer gewissen Intensität von so einem Niederschlagsereignis kann die Kanalisation das schlicht und einfach nicht mehr fassen, sodass dann die Gefahr besteht, dass sich das Ganze auf der Straße aufstaut. Andererseits leiten wir das Wasser wirklich vom Ort des Niederschlages weg, um es dann punktuell irgendwo einzuleiten in ein Gewässer. Das heißt, das Wasser, was eigentlich an einer bestimmten Stelle versickern sollte, um dann zum Beispiel das Grundwasser anzureichern oder aufzufüllen und dann den Bäumen zur Verfügung zu stehen, das steht dort nicht mehr zur Verfügung. Das ist dann weg.
Ja, ich hatte jetzt gelesen, wie viel Regionen schon quasi ausgetrocknet sind in Deutschland in den unteren Schichten. Also was einem auch gar nicht so bewusst ist, weil so grundsätzlich sieht es ja erstmal noch so recht grün aus. Also zumindest, wenn man das jetzt so mit Mittelmeerregionen und heißeren Regionen irgendwie vergleicht. Aber wenn man das liest, dann stellt man fest, ja, so tief geht das aber gar nicht runter. Also da ist dann schnell eine Region erreicht, die für einen Baum eben ja, lebensbedrohlich sozusagen für die Baumstruktur wird, weil der nicht genug Wasser bekommt, genau.
Ja, und da haben vor allem die letzten drei trockenen Sommer ganz mächtig zu Buche geschlagen. Und es hat zwar in den vergangenen 10-12 Monaten relativ viel geregnet, aber das reicht immer noch nicht auf, um das Defizit, was sich durch die drei trockenen Sommer 2018 bis 2020 gebildet hat, um das wieder auszugleichen. Das heißt, der Oberboden, der ist schon einigermaßen gut durchfeuchtet jetzt, aber die Grundwasserspiegel sind noch nicht wieder so, wie sie eigentlich sein sollten.
Ja, und das sieht man ja auch, wenn man beispielsweise die A45 vom Ruhrgebiet in Richtung Frankfurt fährt durch Siegerland, wenn sie da rechts und links sich den Baumbestand angucken. Gut, da sind auch viele Monokulturen von Nadelbäumen dabei, aber die haben diese letzten drei Sommer überhaupt nicht vertragen. Da ist entweder ist schon gerodet worden oder da stehen ein paar braune, kümmerliche Pinne in der Luft, salopp formuliert. Und das ist natürlich jetzt auch eine Aufgabe, das wieder so aufzuforsten, dass die den Bedingungen zukünftig gewachsen sind. Mhm.
Kommen wir mal zum Abwasser. Wenn wir da auf die, sag ich mal, Aufbereitung und Wiederverwertung, Sie hatten es vorhin schon mal dem Projekt einmal angesprochen, das ist eine Möglichkeit, dass das beispielsweise oder bei dem konkreten Projekt ging es in die Landwirtschaft. Wie läuft dieser Prozess der Aufbereitung ab und was versteht man beispielsweise unter der vierten Reinigungsstufe?
Die Kläranlagen, die wir in Deutschland betreiben oder generell in Europa kann man eigentlich sagen, die arbeiten heutzutage alle nach dem Prinzip einer Kombination aus mechanischen Behandlungsverfahren und biologischen Behandlungsverfahren. Das heißt, erstmal werden durch verhältnismäßig einfache mechanische Mittel die groben Stoffe rausgeholt, durch ein Rechen die ganz groben Stoffe rausgesiebt, mehr oder weniger, und durch Absetzverfahren dann die Feststoffe abgetrennt. Und anschließend übernehmen dann vor allen Dingen viele, viele Bakterien und andere Mikroorganismen die Arbeit, gelöste Stoffe und auch feinpartikuläre Stoffe ja aufzunehmen und abzubauen. Die Effizienz von solchen mechanisch-biologischen Kläranlagen ist schon sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz sind im Ablauf von solchen konventionellen Kläranlagen immer noch große Mengen an Mikroorganismen und das heißt auch Krankheitserregern. Das heißt, von Krankheitserregern, die eben mit dem Abwasser in die Kläranlage kommen, die werden da kaum eliminiert. Und wenn man zum Beispiel jetzt dieses Wasser, was in einer Kläranlage aufbereitet wurde, das behandelte Abwasser für Bewässerungszwecke verwenden möchte, im Zuge der Wasserwiederverwendung, dann muss dafür gesorgt werden, dass diese Krankheitserreger weitgehend eliminiert werden. Sie hatten gerade das Stichwort vierte Reinigungsstufe genannt. Diese vierte Reinigungsstufe, das ist ein Oberbegriff über alle Verfahren, die an diese konventionelle mechanisch-biologische Behandlung hinten anschließen. Und das kann sein, einerseits eine Desinfektion, hatte ich gerade schon genannt, das kann aber auch sein, eine weitergehende Nährstoffelimination, da geht es vor allen Dingen um Phosphor, das heißt, da versucht man noch mehr Phosphor rauszuholen, als das sowieso schon vorher in der Kläranlage passiert ist, um die Gewässer vor Algenwachstum, vor Atrophierung zu schützen. Und das dritte große Feld, an das man vielleicht heutzutage so als erstes denkt unter dem Schlagwort vierte Reinigungsstufe, das ist die Entfernung von Spurenstoffen, von meistens organischen Spurenstoffen, so Medikamentenrückstände, Industriechemikalien, Haushaltschemikalien, solche Sachen.
Und wie ist das, wenn ich mir so die Kläranlagen in Deutschland angucke? Also haben die meisten eine vierte Reinigungsstufe? Egal in welcher Form?
Nein. Eine vierte Reinigungsstufe nicht. Viele Kläranlagen in Deutschland, die verfügen mittlerweile über eine biologische Nährstoffelimination. Aber eine vierte Reinigungsstufe, eine weitergehende Abwasserbehandlung, das haben die wenigsten Kläranlagen bislang. Das liegt daran, dass es zum Beispiel schlicht und einfach noch keine gesetzlichen Vorgaben gibt im Hinblick auf die Elimination von Spurenstoffen. Das heißt, der Gesetzgeber hat noch keine Grenzwerte festgelegt hinsichtlich bestimmter pharmazeutischer Rückstände oder sowas. Das gibt es schlicht und einfach noch nicht. Nichtsdestotrotz gibt es aber schon einige Kläranlagen, gerade in Nordrhein-Westfalen, die da ansetzen und genau solche Stoffe dann zum Beispiel durch eine Aktivkohleadsorption oder eine Ozonungsstufe hinten rausholen.
Und das ist ja durchaus auch ein spannendes Thema. Also ich habe vor über 20 Jahren mal meinen Jagdschein gemacht und da ist in der Jägerausbildung auch mal das Stichwort gefallen, dass es also schon damals vor über 20 Jahren Studien gibt, die also Rückstände der Antibabypille im Feldhasen nachgewiesen haben. Also es ist jetzt die Notwendigkeit ist jetzt nicht erst seit Corona aufgekommen, dass man sagt, wir müssen versuchen, irgendwie noch die Krankheitserreger rauszukriegen, sondern das Thema Medikamentenrückstände ist eigentlich schon länger bekannt, aber war anscheinend bisher nicht wichtig genug oder nicht hoch genug auf der Agenda.
Die Antibabypille, das ist immer so das berühmteste Beispiel eigentlich. Also dass Fische verweiblichen oder vermännlichen oder sowas, da gab es schon vor 20 Jahren Berichte in den Medien. Aber man findet mittlerweile wirklich so, ja, im Prinzip das ganze Medikamentenspektrum in unseren Gewässern wieder, was von der Bevölkerung eingeworfen wird. Das heißt, da haben wir Blutdrucksenker zuhauf. Wir haben Cholesterinmittel. Das sind Schmerzmittel und Antidepressiva finden wir dort auch ganz regelmäßig. Also das ist nur so ein kleiner Auszug aus diesem ganzen Stoffspektrum. Und wir wissen mittlerweile von einigen dieser Stoffe, bei weitem noch nicht von allen, aber bei einigen dieser Stoffe konnte man mittlerweile nachweisen, dass die tatsächlich auch in diesen kleinen Konzentrationen, in denen die im Gewässer vorkommen, Organismen schädigen. Das heißt, dass Fische sich nicht mehr so entwickeln können, wie sie eigentlich sollten, oder andere Gewässerorganismen. Und das ist natürlich ein Problem. Und ein anderes Problem ist, wenn das Gewässer, in das dieser Kläranlagenablauf eingeleitet wird mit solchen Stoffen, flussabwärts dann wieder als Wasserressource dient, um daraus dann wieder Trinkwasser aufzubereiten, dann kann es tatsächlich passieren, dass solche schwer abbaubaren Stoffe den Weg bis zu unserem Wasserhahn finden und dass wir ihnen dann da wieder begegnen. Das sind Konzentrationen, die sind weit, weit unterhalb jeder Wirkschwelle. Die Analytik ist mittlerweile so fein, die kann ohne weiteres diese Stoffe im Nanogramm-Pro-Liter-Bereich nachweisen. Das heißt, da schädigen die uns nach allem, was wir wissen, nicht. Aber nichtsdestotrotz gehören diese Stoffe da nicht rein. Mal von der Ästhetik ganz zu schweigen, wenn man daran denkt, dass das, was man trinkt, vorher mal woanders war. Und einfach im Sinne eines nachhaltigen Ressourcenschutzes müssen wir dafür sorgen, dass diese Stoffe aus dem Wasserkreislauf entfernt werden.
Ist so eine Thematik, sage ich mal, etwas, was, wenn Sie sich jetzt mit Ihren Studenten auseinandersetzen, etwas ist, was bewusst ist?
Es ist tatsächlich schon einer ganzen Reihe von Studierenden heutzutage bewusst, was aber auch, glaube ich, daran liegt, wenn die sich für so eine Richtung wie die Wasser- und Ressourcenwirtschaft bei uns entscheiden, dann haben die auch ein gewisses Interesse für diese Thematik und schnappen auch mehr auf, glaube ich, als so der Durchschnittsstudent oder die Durchschnittsstudentin. Nichtsdestotrotz sind doch einige oder viele viele Tatsachen aus diesem Themenbereich natürlich noch nicht so geläufig. Und das sind aber auch genau mal so Sachen, mit denen man die Studierenden auch packen kann. Weil letztlich zum Beispiel diese Spurenstoffthematik, die berührt uns alle. Also ich kann Ihnen diverse Beispiele nennen, wo Sie selber Spurenstoffe einsetzen und gar nicht mal bewusst dafür sorgen, dass eben solche Stoffe im Wasserkreislauf landen. Wenn Sie eine Spülmaschine haben und Sie setzen Geschirrspültabs ein, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Sorte von Korrosionsinhibitoren drin haben, die schlicht und einfach dafür sorgen, dass Ihr Besteck nicht anläuft, dass da keine Flecken rankommen. Und das sind genau solche Stoffe, die wir überall in den Gewässern finden. Oder künstliche Süßstoffe zum Beispiel. Acesulfam, Aspartam, diese ganzen berühmten Stoffe. Die sind so schwer abbaubar oder praktisch nicht abbaubar, dass sie in der Kläranlage nicht angeknackt werden und die sind mittlerweile in allen unseren Gewässern nachweisbar. Und das sind dann immer so Punkte, da kann man tatsächlich auch einen direkten Bezug so zum Alltag eines jeden und einer jeden von uns darstellen. Und ich habe immer den Eindruck, dass man gerade über solche relativ praxisnahen oder solche Beispiele, die wirklich nah am Menschen sind, dass man dadurch dann auch ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen kann und ein Interesse wecken kann.
Mhm. Herr Stentrup, haben Sie da auch die Erfahrung oder auch so eine Geschichte für uns, sage ich mal, die bei Studierenden vielleicht besonderes Interesse weckt oder wo sie merken, ja, da werden alle wach.
Nee, so ein konkretes Beispiel habe ich da jetzt tatsächlich nicht. Weil da, wo ich ja unterrichte, die haben ja den Fokus auf Baubetrieb, also das heißt das effiziente Gestalten von Bauabläufen. Mhm. Aber ich merke das schon hier im Betrieb. Wir sind ja an vielen kleinen Stellen, versuchen wir auch unseren Fußstapfen gegen die Umwelt ein bisschen kleiner werden zu lassen, sei es jetzt mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach oder mit Kanalreinigungsfahrzeugen, mit Wasserrückgewinnung, die also das mit Brauchwasser arbeiten und das den ganzen Tag wieder aufbereiten im Fahrzeug, dass man also da kein Trinkwasser für die Kanalreinigung verbrät. Da stellen wir natürlich schon fest, dass man diese Notwendigkeit, warum machen wir das jetzt, warum haben wir Wasserrückgewinnung, warum haben wir da jetzt so einen Stromspeicher, bei der jüngeren Generation sicherlich noch eher offene Türen einläuft als bei der Generation, das haben wir schon immer so gemacht. Letztere haben wir zum Glück auch nicht viele, sie sind auch recht offen, aber wir haben ja schon auch, wir sitzen Hybridfahrzeuge, also die betrifft ja jeden, ne? Egal ob ich jetzt mir ein Fahrzeug aussuche oder wir haben hier ein Fahrradleasing an, da sieht man schon, dass da viele im Kleinen schon versuchen, ein bisschen was besser zu machen. Aber wir merken jetzt auch, da gibt es eine gewisse Komplexität und Abhängigkeit dahinter. Mir war es bis eben nicht bewusst, dass die Spülmaschinentabs da auch ein Teil des Ganzen sind. Und,
ja, es ist halt die Frage, ob die Spülmaschinentabs trotzdem besser sind als das händische Abwaschen mit einer Menge Wasser und Spül, ja. Die. Also, ne, das ist wahrscheinlich.
Es ist schwer, alles richtig zu machen.
Und das merkt man tatsächlich immer wieder in diversen Bereichen bei dieser Thematik, dass es ganz, ganz oft nicht schwarz und weiß gibt, sondern dass das Ganze tatsächlich komplex ist. Ich habe gerade schon ein bisschen erzählt, wie solche Spurenstoffe technisch rausgeholt werden können. Das kriegen wir mittlerweile eben hin durch so eine vierte Reinigungsstufe, durch eine Ozonung, durch eine Aktivkohleadsorption. Aber das kostet nicht nur Geld, sondern das kostet Energie. Und wir haben die letzten 20 Jahre wahnsinnig viel Kraft reingesteckt, unsere Kläranlagen energetisch effizienter zu gestalten. Da wurden große Mengen an Energie eingespart, was natürlich sehr vorteilhaft ist jetzt für unser Klima, auch Stichwort CO2-Emissionen. Wenn jetzt gefordert wird, dass die Kläranlagen Spurenstoffe hinten rausholen sollen, dann müssen die erweitert werden. Und da muss wieder jede Menge Energie investiert werden, um halt die letzten paar Mikrogramm oder Nanogramm pro Liter von solchen Spurenstoffen aus dem Abwasser zu entfernen. Ich stelle den Studierenden dann immer die Frage, was ist uns mehr wert? Die Ökologie des Gewässers, vielleicht auch unsere Trinkwasserversorgung, also sprich, dass wir diese Stoffe rausholen und dafür dann aber CO2 in die Luft jagen, oder aber unser Klima. Das heißt, wir verzichten darauf, diese Stoffe rauszuholen, um dann Energie einzusparen. Ich habe da keine Antwort drauf. Also, aber das ist vielleicht ein Beispiel, um zu zeigen, dass wir uns da eher so in Graustufen bewegen und dass es häufig nicht schwarz und weiß ist.
Was würden Sie Ihren Studierenden gerne allgemein mit auf den Weg geben?
Also was mir viel bedeutet, ist, wenn ich bei den Studierenden ein Stück weit Begeisterung irgendwie wecken kann. Eine Begeisterung für dieses Fach natürlich. Ich muss dazu sagen, als ich studiert habe, da war das natürlich auch toll, wenn man auf Partys war und jeder hat sich erzählt, was man so macht, und ich habe dann erzählt, was ich mache. Da erntete man immer nur fassungslose Blicke und die Frage, wie kommt man denn darauf, sich mit Scheiße zu befassen? Und genau die Fragen, die werden natürlich unseren heutigen Studierenden auch gestellt. Die nehmen es alle auch mit Humor. Aber ich finde das toll, wenn tatsächlich bei einigen da wirklich so eine Begeisterung rüberspringt und ein ganz tolles Lob ist das, wenn ich manchmal auch Jahre später dann Absolventen wieder treffe und die mir dann sagen, Mensch, was Sie da damals erzählt haben über Abwasser und sowas, das hat's gebracht. Das hat dazu geführt, dass ich mich da wirklich dafür interessiert habe, und genau das mache ich jetzt auch und das finde ich total toll. Das macht mir Spaß. Das ist jetzt natürlich unabhängig von der Thematik, worum es geht. Also man sollte immer versuchen, natürlich irgendwie aus den Leuten das rauszukitzeln, was ihnen Spaß macht, oder irgendwie so einen Funken überspringen zu lassen.
Ja. Herr Stentrup, wie könnte man denn Unternehmen und auch die Lehre noch besser verzahnen, damit man das Interesse, sage ich mal, auch auf mehreren Ebenen und Wegen leichter wecken kann vielleicht.
Ich glaube, da passiert schon eine ganze Menge, wenn man das mal so zusammenträgt. Also gerade die Fachhochschule Münster ist ja auch ein gutes Beispiel. Da gibt es zum Beispiel einmal im Jahr eine Karrieremesse für Bauingenieure, wo dann eben auch Firmen aus der Region sich präsentieren können. Und durch diese Karrieremesse weiß ich, wir sind da nicht der einzige Betrieb, der Bachelor- und Masterarbeiten anbietet oder der da mal im Rahmen von einer Gastvorlesung mal seinen Tätigkeitsbereich vorstellt. Also da passiert ja schon eine ganze Menge. Und wir als Unternehmen profitieren da ja auch insofern von, wir bekommen ja quasi brandaktuelles Wissen direkt von der Fachhochschule. Und das ist natürlich auch für uns im Bereich Fachkräftesicherung auch toll, wenn man natürlich die Nachwuchsführungskräfte der Zukunft schon sehr früh kennenlernt, die ein Stück weit auf ihrem Lebensweg auch begleiten kann. Und ich bin doch immer wieder positiv überrascht. Ich sage mal, wie pfiffig da manche junge Männer und Frauen an Themenstellungen, an Aufgabenstellungen rangehen. Also zum Beispiel, wenn jemand ein Thema für eine Bachelor- oder eine Masterarbeit hat, wie analytisch die das Thema auseinanderpflücken, wie die selbstständig die relevanten Theoriequellen auftun, wie sie sich hier zum Beispiel um einen Versuchsaufbau oder gewisse Sachen kümmern und wie sie das dann nachher in ihrer Arbeit und nachher auch in der Präsentation dann auch richtig schön rüberbringen, was sie da erarbeitet haben. Und das zeigt mir, dass da doch viele auch sind, die sich echt Gedanken machen, wie sie was erarbeiten und wie sie das dann gut präsentieren. Also haben wir viele tolle Beispiele in den letzten Jahren gehabt und dann macht das ja auch Spaß, weil ich kann dann ja als Bauunternehmer auch irgendwo davon ausgehen, dann gehen die auch ähnlich an ein Projekt ran oder ähnlich an Herausforderungen auf einer Baustelle.
Welche beruflichen Perspektiven gibt es denn so, wenn ich Siedlungswasserwirtschaft als Vertiefung gewählt habe?
Ein klassischer Arbeitgeber jetzt so in unserem Bereich, das sind zum Beispiel Betreiber von Kläranlagen oder Betreiber von Wasserwerken, von Trinkwasseraufbereitungsanlagen. Das sind häufig dann kommunale Betreiber, können aber zum Beispiel auch Verbände sein, Wasserwirtschaftsverbände, wie hier in Nordrhein-Westfalen, Ruhrverband, Emscher Genossenschaft, Lippeverband und so weiter. Das ist dann so die Betreiberseite. Auf der anderen Seite sind Behörden ein großes Betätigungsfeld, also oder ein großer Arbeitgeber. Das heißt, Behörden, die den Betrieb, den einwandfreien Betrieb von solchen Anlagen überwachen. Ich spreche jetzt immer von den Kläranlagen und von den Wasserwerken. Dazu gehört aber natürlich auch die Kanalisation. Auch die muss, auch deren Funktionstüchtigkeit und so muss letztlich auch überwacht werden. Ingenieurbüros sind ein ganz großes Betätigungsfeld. Da haben wir gerade hier auch im Münsterland eine große Zahl an auch kleineren Ingenieurbüros, die aber auch immer den Kontakt zu uns suchen, zur Fachhochschule Münster und auch Abschlussarbeiten anbieten und betreuen, weil die eine Chance gesehen haben, darüber dann tatsächlich auch Nachwuchs zu bekommen. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit eigentlich als Nachwuchs fürs Unternehmen zu gewinnen, als Abschlussarbeiten zu betreuen, weil man dann die Chance hat, über mehrere Wochen bis Monate die Absolventinnen und Absolventen kennenzulernen. Da können sich beide Seiten gegenseitig beschnuppern und wenn es passt, dann kann daraus ein ziemlich langes Verhältnis werden.
Mhm. Herr Stentrup, Sie gehen den Weg ja auch und würden wahrscheinlich auch gerne Bewerber nehmen, die Siedlungswasserwirtschaft vertieft haben, würde ich jetzt mal von ausgehen. Gibt es da ganz aktuell vakante Stellen?
Dadurch, dass wir seit Jahren erfolgreiche Nachwuchsentwicklung machen, haben wir tatsächlich im Moment alle Stellen besetzt. Aber tatsächlich sowohl im Bereich Siedlungswasserwirtschaft, aber auch zum Beispiel, es gibt ja auch die Abwandlung, dass man eben das Bauingenieurwesen mit kaufmännischen Bereichen verknüpft. Also es gibt zum Beispiel auch über die Fachhochschule Münster einen Studiengang für Baumanagement. Da kommen quasi die Bauschwerpunkte von der Fachhochschule Münster und es kommen eben kaufmännische Geschichten dann dazu. Das gibt es zum Beispiel auch als berufsbegleitendes Studium, dass man also nicht die ganze Zeit in Präsenz in der Fachhochschule sein muss, sondern eben dann 3 Wochen im Monat im Betrieb sein kann und eine Woche dann Vorlesungen hat und dann in den Semesterferien werden dann Arbeiten geschrieben. Also da gibt's ja nicht nur einen Weg. Und wir gehen eigentlich da sogar verschiedene Wege, je nachdem, wie es halt zu den Kandidaten passt, weil letztlich die müssen ja am meisten Spaß haben. Das ist ja deren Lebensweg. Also sowohl Baufirmen wie auch Hersteller, Netzbetreiber, Ingenieurbüros eigentlich suchen ja alle gerade Ingenieure. Also ich kenne, wenn ich mit dem Inhaber eines Ingenieurbüros spreche oder mit einer Stadt- oder Gemeindeverwaltung, also da brauche ich jetzt hier nur im 20-Kilometer-Radius gucken, da fallen mir auf Anhieb 5 offene Bauingenieursstellen ein. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Betriebe, die Stellen gescheit zu besetzen. Aber ja, für junge Leute, ich glaube, der Zeitpunkt, sich fürs Bauingenieurwesen zu entscheiden, ist sehr, sehr günstig.
Ja, das ist vielleicht auch noch ein schöner Abschluss und ein möglicher Weg für Studierende. Man kann auch in die Lehre gehen und sein Wissen weitergeben.
Was, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung noch viel zu kurz kommt, ist, was in der Baubranche, in der Bauindustrie insgesamt gerade so passiert. Also da reden wir über den Einsatz von modernster Technik. Also wir fliegen mit Drohnen durch Kanäle, wir machen BIM-Modelle im Hochbau. Also da das, was andere Industrie 4.0 nennen, das passiert ja gerade in der Baubranche auch, wenn das auch manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger ist, weil wir projektbezogen arbeiten. Dann macht es ja auch irgendwo mich zumindest und ich glaube auch viele andere auch ja sehr stolz, wenn man das Entstehen eines Bauwerkes, egal ob das jetzt über oder unter der Erde ist, wenn man sieht, das wird vom ersten Spatenstich, vom ersten Krümel Erde, der ausgehoben wird, bis nachher zur Inbetriebnahme, zur Einweihung, wie auch immer, das macht ja stolz, wenn man an sowas mitgearbeitet hat und diesen Weg durch alle Höhen und Tiefen, die so eine Baustelle dann hat, mit begleitet. Das macht ja auch zufrieden, wenn man es dann geschafft hat und nachher eine der das fertige Werk sieht. Und das Dritte, was uns, glaube ich, im Bau von anderen Ingenieursbranchen unterscheidet, ist das Thema Führungsverantwortung. Wenn ich als Bauingenieur zum Beispiel in einer mittelständischen Bauunternehmung oder in einem Ingenieurbüro lande, im Projektgeschäft, habe ich von Anfang an in irgendeiner Form Personalverantwortung und muss Verhandlungen führen, muss Gespräche führen. Ich glaube, das ist in der Baubranche viel intensiver, als wenn ich sag mal, bei einem Automobilzulieferer in einem Entwicklungsprojekt hocke. Da muss ich auch gut arbeiten, da muss ich ein guter Ingenieur sein, ich will das auch nicht abtun, aber ich habe gemerkt, als junger Mann direkt von der Fachhochschule, sich bei alten Polieren erstmal durchzuboxen, das ist auch eine Herausforderung. Und wenn man das geschafft hat, dann reift man da auch als Persönlichkeit. Und das ist im Bau, glaube ich, intensiver als in anderen Branchen. Und wenn man das schafft, macht das auch noch sehr zufrieden. Also neben den tollen Karrierechancen gibt es auch ganz viele andere, ich sag mal, weiche Faktoren, warum es sich lohnt, den Weg in die Baubranche einzuschlagen.
Ja, der Job ist, glaube ich, wesentlich kommunikativer geworden, als er mal war. Weil ich mich mehr austauschen muss. Es ist interdisziplinärer und nicht nur das reine Fachwissen zählt.
Ja, eigentlich ist es ja schade, dass man so einen tollen Studiengang wie das Bauingenieurwesen explizit bewerben muss. Man sollte meinen, bei so vielen Vorteilen, wie wir heute gehört haben, müssten die Studierenden da Schlange stehen.
Herr Haberkamp, Herr Stentrup, herzlichen Dank für den Exkurs in die Siedlungswasserwirtschaft und die Einblicke in Ihre Lehrtätigkeit.
Ja, danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke für die tollen Einblicke.
War sehr schön.
Und wir möchten an dieser Stelle auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danken. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie den Kanal abonnieren. Für mehr Informationen schauen Sie gerne auch mal in die Shownotes.
Tschüss.